Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Werbung.
Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz, wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
Das ist so eine Frechheit und so ein Betriebsgeheimnis, dass wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Heinisch. Aber jetzt lass uns da mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen. Du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann, nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir uns jede Woche einen absammeln, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja. Das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, versucht so mit dem Live-Ticker mitzuhören. Und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über 2 Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Und gerade das finde ich so spannend. Daran.
Mhm. Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisniewska, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirmfliegen werden will. Aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du es überlegst, von einer Gewitterwolke schwebend erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe nach oben gewirbelt. Also das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese Frau da einfach.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe, da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
Ja, davon handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge Überlebt hören und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Shownotes gepackt, da könnt ihr nochmal reinschauen. Überlebt heißt der Podcast.
Werbung Ende.
Vorbei.
Ach so.
Ein neues Jahr, eine neue Folge Antenne Allmann.
Schön, ne?
Ja, frohes Neues, Jana Heinisch.
Ja, frohes Neues. Bist gut rüber gerutscht?
Ich bin gut rüber gerutscht. Ich war ja in Hamburg und ich habe nur gelesen, dass in Berlin einfach die Hölle ausgebrochen ist.
Ja, also, ich habe nichts davon mitgekriegt zum Glück, aber es muss echt schlimm gewesen sein. Ja, wobei also, ich glaube, dass es in jeder Großstadt wahrscheinlich irgendwie so ist, aber mit diesen Einsatzfahrzeugen war schon krass teilweise.
Genau, also in Berlin, es ging los, ich bin ja am 30. nach Hamburg gefahren in der Früh Und dann bin ich die 2 Minuten zur S-Bahn am Savignyplatz gegangen und dann ist mir da schon so ein alter Herr entgegengekommen, der sich so, also der war ein Zauberer, ein Magier, der hat so einen Hut aufgehabt, hat so einen Stecken dabei gehabt, hat seinen Hund als Weihnachtsbaum verkleidet und ist dann, also er war völlig auf Drogen, glaube ich, weil der ist dann zu allen hin und hat mit dem, also wortlos mit diesem Stecken, mit diesem Stock, dann einfach so vor die Füße gestampft und dann hat die dann so angeknurrt und ist dann weitergegangen. Da dachte ich mir, ah ja, da kommt einiges auf Berlin gerade zu. Vieles hinterfragt man ja nicht mehr, wenn man das in Berlin sieht, aber da dachte ich mir auch so, was ist die Geschichte hinter dem Typen?
Safe war das ein Zeitreisender oder so. Ja. Der hatte eine ganz spezielle Mission. Ich habe aber auch gelesen, also zum Thema Eskalation in Berlin, also man muss dazu sagen, Jules zum Beispiel ist generell überhaupt gar kein Silvester- und Böller-Fan und hat da total die Anti-Einstellung und der meckert immer nicht. Schon 3 Tage vorher ist er schon am Meckern und alle am, ja, verschießt mal weiter euer Geld und dann werdet ihr eure Finger einsammeln und so rennt der durch die Stadt wie so ein Grummelbär und ich so, ja Schatz, ich verstehe dein Argument, aber können wir jetzt bitte einfach mal kurz trotzdem gute Stimmung haben und es war jetzt irgendwie so in Berlin, ich weiß nicht, wie es woanders war, aber dass die teilweise so Einsatzfahrzeuge von der Feuerwehr oder auch von den Rettungskräften in so Hinterhalte gelockt haben. Also ich habe vorhin einen Beitrag gelesen, 14 Einsatzfahrzeuge wurden in Hinterhalte gelockt, wo die dann wirklich beschossen wurden und ausgeraubt wurden. Also
Wahnsinn.
Dass irgendwie versucht wird, dann da zu öffnen und da Sachen, also Utensilien rauszuholen und so und ja, Berliner Feuerwehr und Polizei sagt halt auch, also das nimmt mittlerweile von Jahr zu Jahr Formen an. Ich kann mir vorstellen, zum einen ist ja jetzt das erste Jahr, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wo man wieder so ohne irgendwelche Beschränkungen draußen feiern konnte. Die letzten Jahre war ja nicht.
Ist so.
Und ich glaube, die Leute hatten einfach, also die sowieso schon durchdrehen, die sind dann noch mehr durchgedreht, denen ist irgendwas da oben komplett durchgebrannt, irgendeine Leitung. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass immer ja wieder über Böllerverbote diskutiert wird, was auch gut ist, dass sie einfach so Schiss davor haben, dass das wirklich kommt, weil die der Meinung sind, dann wird ihnen wieder irgendein Recht oder irgendeine Freiheit genommen, dass sie da vielleicht, ja, dass sie denken, das wäre clever. Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe auch nicht, warum jedes Jahr zu Silvester diese Debatte losgeht. Ich war schon eigentlich ganz froh, dass wir das uns gespart haben in der letzten Folge von letztem Jahr. Da haben wir eigentlich nur gesagt, guten Rutsch und fertig. Und wir haben nicht nochmal über eine Böller-Debatte irgendwie gesprochen. Aber es wird jedes Jahr kurz vor, kurz nach Silvester gemacht. Dann hört man das ganze Jahr wieder nichts. Und dann kurz vor Silvester wird es wieder besprochen. Es wird wieder gesagt, wie viel, also ich meine, ein 17-Jähriger in Berlin ist auch gestorben an seinen Verbrennungen, weil er so einen schlimmen Unfall mit irgendeinem Böller oder so hatte. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Ich meine, es ist ein, das wird, also gehe ich mal auch von der Fliegerei aus, das ist dangerous goods. Dafür musst du normalerweise als Pilot, wenn du das transportierst, auch dann musst du extra was unterschreiben, wie als Flugbegleiter, du machst da richtig eine Schulung, wenn du irgendwas, was explosiv ist, transportierst. Ja, und in Deutschland verkaufst du das einfach an irgendwelche Kinder, die sich damit schön die Hände abböllern. Also das ist schon so bescheuert eigentlich, wenn du drüber nachdenkst.
Ich habe mal, ich stimme in allen Punkten zu, ich habe deshalb mal den Twitter-Kanal von Polizei Berlin aufgemacht, die wieder gestern wirklich, oder an Silvester, hilarious abgeliefert haben. Das sind alles Einsatzberichte. Zum Beispiel schreibt Polizei Berlin Einsatz, verifizierter Haken, Daniel Düsentrieb in Pankow gesichtet, ein Mann bindet Raketen an sein E-Scooter und fährt damit. Er hat ein bisschen was getrunken. Dann zweiter.
Aber irgendwie die Idee, also ich, das ist nicht gut und nicht schlau, aber die Idee finde ich ja schon wieder geil. Das kannst du zu Hause auf deinem Privatgrundstück meinetwegen machen, wenn du der Meinung bist. Aber ja, es erinnert mich an so ja, dann in diesem Trieb ist gut.
Ja. Dann in Niederschönenweide hat ein Fahrgast sich ausgiebig im Taxi übergeben, nun will er nicht bezahlen. Welcome 110.
Oh Mann.
der ist wirklich fantastisch. Genau, in Gesundbrunn brannte ein Müllcontainer. Er wurde durch einen aufmerksamen Passanten gelöscht. Hashtag Teamwork.
Ja, schon, diese Polizeikanäle sind eigentlich echt ganz geil.
Mega!
Apropos Twitter, was sagst du denn zur neuesten Greta-Debatte?
Mit dem Pizzakarton, oh, das ist immer ein bisschen late to the party, oder? Aber ja. es war schon
ich
war schon
ich finde es ganz geil, dass es jetzt im Nachhinein wieder heißt, dass gar nicht der Tweet und die Pizzakartons etwas damit zu tun hätten, dass sie ihn geschnappt haben. Heißt es ja jetzt wieder. Hast du es gelesen?
Ja,
egal.
Ja, ich habe es gelesen.
Hab mich sehr
amüsiert. Aber kannst du kurz mal zusammenfassen, worum es ging? Ich glaube, viele haben das vielleicht nicht
mitbekommen. Also die es nicht mitbekommen haben, ein Gesuchter, der ist wohl, also steckt wohl im Menschenhandel und Vergewaltiger und ist auch, macht auch irgendwie so Social Media so ein bisschen, protzt halt in der Gegend rum und der Typ wird halt gesucht seit Jahren und hat einen Tweet gemacht, in dem er einfach rumgeprollt hat und meinte so, ja, also hat Greta verlinkt, also aus dem Nichts, einfach kommentarlos, meinte so, ja Greta, ich habe jetzt meinen, keine Ahnung, 35. Auto gekauft und die fette Karre und hat da einfach so ein bisschen, so wollte so einen Schwanzvergleich irgendwie starten. Und ne, was sagst du jetzt dazu so ungefähr? Und dann hat sie einfach nur geantwortet, naja, du kannst mir dazu gerne mal eine E-Mail schreiben an, ich glaube, smalldickenergy.com oder so. Also sie hat ihn richtig geroastet. Und das Internet ist daraufhin komplett durchgedreht über diesen Tweet, weil sie es halt so hardcore gefeiert haben, weil sie sich halt zum einen dazu herabgelassen hat, ihm tatsächlich zu antworten. Wo man ja normalerweise immer bei sowas sagen würde, oh, ignoriert es einfach. Und zum anderen hat sie ihn natürlich mit einem Satz komplett weggehauen. Und das hat dazu geführt, dass der sich so in seiner Ehre gekränkt hat, dass er ein Video gemacht hat, wo er so ein bisschen dann noch so, ah ja, deine E-Mail-Adresse zeigt, also dass du einen Penis hast und also so ein bisschen bescheuert. Und auf diesem Video sieht man halt, wie er am Tisch sitzt und davor liegen Pizzakartons. Und diese Pizzakartons kommen aus einem bestimmten Liefergebiet in Rumänien. Und das hat wohl die Polizei darauf hingewiesen, dass er sich aktuell wieder in Rumänien befindet, weil die ihn nämlich schon so lange gesucht haben und ihn vorher nicht festnageln konnten, weil er irgendwie im Ausland war. Und daraufhin haben sie ihn dann eben ja einkassiert. Und da hat irgendwie Greta noch dazu geschrieben, das führt dazu, wenn du deine Pizzakartons nicht recycelst. Fand ich dann auch ganz geil. Und ja, jetzt haben sie den wohl und dem kann jetzt der Prozess gemacht werden.
Ja, ich finde, die Ehe ist eh richtig hilarious. Also auch gegen, als Trump noch im Amt war und immer gegen sie geschossen hat, da hat die ja auch, die ist ja die Königin der One-Liner auf Twitter einfach. Also die
muss ein sehr, sehr gutes Marketing- und PR-Team auf jeden Fall haben, ja.
Ja, also mit wenigsten Worten nailt die halt einfach so ihre Aussagen und roastet quasi Trump. Trump hat irgendwie dann mal gesagt, ja, Greta ist eine verbitterte Jungfrau, die mal ihr Anger-Management ein bisschen unter Kontrolle bekommen sollte. Und dann hat sie das dann einfach in ihrer Bio, in ihrer Twitter-Bio übernommen.
Ah, geil. Eine
verbitterte Jungfrau, die gerade daran arbeitet, ihr Anger-Management. Und dann hat sich ja irgendwie, war das mit dem Kapitol und Trump hat sich so derartig aufgeregt, als er dann ja nicht gewonnen hat. Und dann hat sie dann auch nur ihm so, @Donald Trump, you have to work on your Anger-Management.
Ja, das geil. Ich finde eigentlich auch, das ist die viel sympathischere Variante, damit umzugehen, weil wenn alle diejenigen, die vernünftig sind, immer im Leben nachgeben und einfach alles, was Dummes ignorieren, dann kommen wir irgendwann dazu, dass einfach nur noch die Dummen eine Stimme haben und das kann ja irgendwie auch nicht der richtige Weg sein. Also ja, kann man schon mal klatschen.
Ich habe gerade noch gelesen, bei Polizei Berlin Einsatz, im Westend beschießen sich zwei Personengruppen gegenseitig mit Pyro und Schreckschusswaffen. Etwa 30 Personen kloppen sich.
Das ist Standard,
dazu, dazu wollte ich sagen, dass ich dann aus Hamburg gestern nach Berlin mit dem ICE gefahren bin und in die S-Bahn dann gestiegen bin. Und dann steige ich halt ein und da sitzen so zwei so Jungs, die, keine Ahnung, 16 vermutlich waren, mit einfach so zwei Schreckschusspistolen einfach in der Bahn.
Dann denke ich so, ah ja, wie ist das denn mit dem Waffengesetz? Ich weiß es nicht genau.
Ich wohne ja in Berlin. Keine Ahnung, ich hab davon keine Ahnung. Aber irgendwie, das ist so, ach ja klar, ja stimmt, nee, wir sind jetzt nicht mehr in Hamburg, wir sind in Berlin. Da sitzen halt einfach zwei Jungs mit ihren Schreckschusspistolen und feuern halt einfach ab.
Ich glaube, es sind, da müsste ich eigentlich mal Jill fragen, aber der telefoniert, glaube ich, gerade. Schreckschusswaffen, das sind ja eigentlich normale Waffen, also feuerfähige Waffen, die du aber eben mit,
Patronen
belädst, die eben keine echten Geschosse sind, sondern einfach dann platzen. Und es tut schon weh, wenn du so ein Ding ins Auge kriegst. Aber die Patronen, es geht, glaube ich, dabei um die Patronen, nicht um die Waffe an sich, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, du musst dafür auch einen Waffenschein haben, um die zu führen. Die darf nicht jeder einfach so mit sich rumschleppen, wenn ich das richtig
weiß. Das kann. Ich wollte noch so eine Story erzählen, als ich am 30. Das war echt süß, wir sind dann in Hamburg angekommen und dann hat es ein bisschen geregnet und wir dachten, ach komm, lass noch ein bisschen in die Stadt gehen. Und dann haben wir so einen ganz kleinen...
Hä? Es hat geregnet und ihr dachtet euch, lass mal in die Stadt gehen?
Ja, wir sind dann angekommen und dachten, ja, es regnet noch ein bisschen. Hamburg regnet es eh immer. Das ist kein Argument, nicht in die Stadt rauszugehen. Dann haben wir einen Regenschirm genommen, sind noch ein bisschen umhergewandert. Dann neuer Wall und dann zum Rathaus und dann sind so diese kleine Arkade. Und dann ist das so ein ganz kleiner syrisches Restaurant mit nur drei Tischen einfach drin. Mhm. Und dann dachten wir, ach komm, das sieht echt süß aus, lass uns da mal reingehen. Und dann stand da, es wurde ganz oft schon ausgezeichnet und wir dachten, ach mega, seit 1978 gibt's den irgendwie da und die waren so süß, die das betrieben haben, es waren so drei Männer. Und dann stand nur in der Speisekarte, ja, das und das und das und das gibt's. Oder ihr nehmt das, das ist ein Menü, lasst euch einfach überraschen.
Das kostet
so und so viel pro Person. Und das war echt, also das war, ich glaube, es hat 50 Euro pro Person gekostet. Also man dachte so, ja, dann bekommen wir eben Vorspeise, Nachspeise und Hauptgang. Und dann haben wir einfach, da stand nichts weiter dabei. Wir dachten, lass es mal machen. Und dann kam einfach 6 fucking Gänge. Und nach dem zweiten Gang waren wir schon so unglaublich voll. Und dann dachten wir, also es gab so ganz viele, zuvor so ganz viele kleine Töpfchen mit so unglaublich guten, vor allen Dingen gesunden Sachen und mit so einem Brot. Und dann haben wir uns so richtig voll gegessen, weil wir dachten, ja, das hat die Hauptspeise.
Oh nein, das ist immer der größte Fail.
Genau. Dann
oder war das jetzt die Vorspeise, so tapasmäßig?
Ja, genau. Da kam zum zweiten Gang eine Suppe und dachten, ah, okay, dann kommt dann noch ein Zwischengang, bevor jetzt die Hauptspeise kommt. Dann kamen so 2 Töpfchen mit Lamm und dann dachten wir, ah, okay, ja gut, die Vorspeise war so üppig. Die haben uns nicht gesagt, wie viele Gänge kommt. Dann, ah ja gut, die Vorspeise war so üppig, dann, das ist okay für den Preis, das ist jetzt irgendwie total lecker, so ein kleines Lamm. Dann kam noch eins, dann kam Chicken und dann war es ja schon der vierte Gang und dann habe ich das so zu fies als Spaß gesagt, ja, jetzt wird vermutlich noch die Hauptspeise kommen. Und wir waren am Anschlag, es war alles fantastisch, wir waren am Anschlag und dann meinte der Kellner so, okay, seid ihr jetzt bereit für euren Hauptgang? Und wir so, wie wird den Hauptgang? Wir sind vollkommen voll. Dann kam noch der Hauptgang, der war auch, es war so lecker, es war so un...
Den Namen musst du mal teilen. Wie hieß der?
Ich habe die
alle, grad, die aus Hamburg kommen, werden da jetzt hingehen wollen.
Das war echt, das war ganz
packen
toll.
Packen wir nachher in die Insta-Story, okay?
Und das, ja, machen wir. Und es waren so ganz geschwätzige Typen einfach, die wirklich nett waren. Und dann war so eine Frau am Nebentisch mit ihrem Mann, die waren mindestens schon 70. Und sie war... Das ist so ein Hamburger, trockene Hamburgerin. Und dann sagt sie so dem einen Mann, der so der Chef war, der auch so ein bisschen so ein, ja, der mit zu viel geshakert hat. Und ihr dann noch in den Mantel ist. So ein Typ war das einfach, aber völlig, völlig nett. Und dann halt immer, aber große Klappe eigentlich immer gehabt. Und dann sagt die Frau zu ihm so, und, haben Sie morgen offen oder was machen Sie? Und dann sagt er so, nee, ich gehe morgen im Puff. So, mit einem Augenzwinkern. Okay. Und alle so, halten so die Luft an. Und dann sagt die Frau einfach so völlig trocken, oh ja, dann sehen wir uns. Das war so geil, weil der war einfach, ich glaube, der ist selten sprachlos in seinem Leben, wenn es um solche Dinge geht, weil der ist ja jeden Tag irgendwie auf die gleiche Arbeit. Aber da konnte der einfach nicht mehr drauf antworten und man hat so gemerkt, wie er die Röte einfach in seinem Gesicht schoss. Das war wirklich mega witzig. ich pack sie in die Insta-Story. Das war super süß. Das war toll. Wie war dein Silvester?
Wir waren bei, also wir wurden eingeladen von einer guten Bekannten von mir, die macht PR für verschiedene Restaurants, also die Umami-Ketten, also keine Werbung an dieser Stelle und zum Beispiel das Bless, wo ich ja auch super gerne bin und die Nomis und Nomi hat ein neues Restaurant eröffnet. Und die ganze Familie, das ist eine vietnamesische Familie, eine sehr große Familie, führt eben diese Restaurants und du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn du bei denen zu einer Restauranteröffnung gehst, dass die sich zum einen 5 teilen, weil alle gefühlt immer in jedem Laden sind. Und du fragst dich, wie machen die das bei so vielen Restaurants, die mittlerweile haben? Die haben auch welche in Hamburg zum Beispiel jetzt eröffnet. Und das ist einfach so die sind so professionell und haben meiner Meinung nach einfach so Marketing und kollegiale, gute Freundschaften in solchen Bereichen, so Businessfreundschaften durchgespielt, von vorne bis hinten. Weil die jedes Mal, egal wo ich mit denen bin, kommt einer und begrüßt dich, ist während des Abends einer an deiner Seite und fragt dich, wie es dir geht und ist einer auch immer da und verabschiedet dich. Und das sind große Partys. Und jedes Mal schaffen sie es trotzdem, dass du das Gefühl hast, du bist besonders und du bist ein Freund des Hauses, also du bist ein Freund des Ladens. Und egal, mit wem ich hingehe oder wen ich manchmal mitbringe, alle haben danach irgendwie ein gutes Gefühl und einen guten Abend gehabt und es ist einfach, ja, also die haben es einfach wirklich drauf und die haben eben in Schöneberg in einer Ecke, die normalerweise nicht so fancy ist, ein Restaurant eröffnet, deswegen bin ich total gespannt. Dadurch, dass ich mich in Schöneberg total schlecht auskenne, kann ich das gar nicht genau beschreiben. Also von uns aus ist es ungefähr 15 Minuten an dieser einen Hauptstraße, die auch diese eine große Brücke hat. Ich weiß leider gerade nicht, wie die Straße heißt, aber ich kann es dir mal zeigen.
Okay.
Und der Laden ist wirklich echt schön, auch sehr groß, also ist in so einer Art L-Form geschnitten und es gibt auch noch so ein kleines Hinterzimmer und das einzige Problem ist, dass ich oftmals vergesse, wenn du zu einer Restauranteröffnung gehst, dann ist es meistens bei denen halt eine riesen fette Party, Drinks aufs Haus und so Flying Buffet, das heißt, es läuft immer einer rum, hat natürlich seine Tabletts in der Hand und diese kleinen Snacks, aber ich war halt mit Freunden da, die halt seit 13 Uhr nichts mehr gegessen hatten. Und dementsprechend den dann irgendwann echt der Magen knurrte. Und dann sind wir nachts um 1:30 dann irgendwann noch zu einem Dönerladen gegangen. Und das war wirklich spannend, weil wir saßen verhältnismäßig lang bei diesem Dönermann, wie gesagt, in Schöneberg. Und da hast du mal so erlebt, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich war ein Autor eines Hörbuchs oder so, der von außen einfach so Situationen erlebt und die dann später irgendwie umschreiben will. Also ich hatte mich auch kurz mit dem Dönermann dann unterhalten, weil der hatte so eine Art an sich, die eher norddeutsch war. Der war total kurz angebunden, hat seine Sätze nicht mit irgendwelchen Schnörkeln oder Floskeln formuliert, aber der war dabei trotzdem nicht unhöflich. Und ich fand den irgendwie kernig. Und
kernig.
Ja, der war echt ein kerniger Typ. Der war, ich glaube, ich würde sagen, der war Türke. Und der, meine Freunde waren so, oh, der Typ ist irgendwie unfreundlich. Und das war witzig, weil ich habe den halt als total so tough irgendwie definiert. Ich so, nee, der ist nicht unfreundlich, Leute, der ist einfach nur auf den Punkt, der ist knackig. Und dann hatten wir uns kurz unterhalten. Ja, der ist einfach so, hatten wir uns kurz unterhalten, weil er dann auch meinte, oh, Silvester, und weißt du, ich arbeite hier seit 95 und Silvester, ich arbeite ja für meinen Chef, ich habe ja nichts davon, dass ich hier Silvester aufmachen darf und meine ganze Familie feiert und ich bin nicht da. Und dann zwischendurch hat er halt wieder gearbeitet so und dann siehst du wirklich, was so passiert. So, zwei Mädels kommen rein, ich schätze sie so auf 17 und die eine so, sorry, wo ist denn hier die Toilette? Und er zeigt einfach nur so nach hinten, okay, so, das heißt, die eine muss wahrscheinlich irgendwie kotzen und haben Sie Wasser? Dann hört er auf, seinen Döner zu machen, gibt denen Wasser, die Mädels gehen wieder raus. Dann kommt der nächste Typ rein und sagt so, ja, ich habe nur 3 Euro, ich hätte gerne einen Döner sowieso. Und dann sagt er, ja, komm, Bro, 4 Euro brauche ich schon, obwohl der Döner eigentlich 6 kostet. Dann fängt der Typ an, ihn zu beschimpfen, was er denn für ein Rassist sei und überhaupt geht raus. Dann macht er wieder weiter mit seinem Döner. Dann kommt der nächste Typ, bestellt den Döner, der fängt an, den Döner zu machen. Der Typ geht auf einmal weg, er will ihn fragen, wie soll der Salat da drauf, und schreit aus dem Fenster raus, weil der Typ nicht mehr da ist. Weißt du, also du hast so daneben gesessen und dieses Szenario so beobachtet und dachtest so, that's the world. So funktioniert ein Silvesterabend in einem Dönerladen. Also du hättest ein richtig geiles Buch einfach Silvester im Dönerladen schreiben können. Und ja, keine Ahnung, ich habe noch
auf alle Fälle, die Folge heißt auf alle Fälle kernig, körniger, was hast du gesagt? Kernig, körniger Türke.
Nee, körnig habe ich nicht gesagt. Ich habe so gesagt, der ist kernig und dass der irgendwie tough war auf eine gewisse Art und Weise. So.
Kannst aber, nicht, aber kannst du auch sagen,
kerniger Silvesterabend im Dönerladen oder so.
Oder so.
Dann sind wir nach Hause gegangen und Jill hat mich dann noch die Treppe hochgetragen und dann sind wir ins Bett gefallen und das war auch schön. Ich hatte den ganzen Abend übelste Kopfschmerzen, bin auch gestern dann mit Kopfschmerzen aufgewacht. Mein Tag gestern war wirklich, also das war der erste Tag des neuen Jahres und ich glaube, unproduktiver hätte man nicht sein können. Ich bin um 11 oder 12 erst aufgestanden, hab dann was gegessen und bin dann mit meiner Couch verschmolzen und hab mich da, glaube ich, bis 19 Uhr auch nicht mehr wegbewegt. Aber war irgendwie auch mal ganz schön. Und jetzt kann man dann auch wieder voller Energie ins neue Jahr starten, Julian, oder?
Ja. Ich habe gestern zum ersten Mal dein Landesgericht gegessen, nämlich Grünkohl.
Ja, das war das erste Mal.
In meinem ganzen Leben zum ersten Mal Grünkohl. Oh nein, in Bayern gibt es sowas ja gar nicht.
Wo hast du den gegessen?
Es war ein super guter. Bei der nahen Verwandtschaft.
Okay, also er war selbst gemacht. Es war nicht irgendwie so aus dem Restaurant, aus dem Glas und sowieso.
Nein. Und die Dame, die das gemacht hat, die kann auch wirklich super gut kochen. Es ist so eine ältere Dame, die schon immer jeden Tag einfach kocht und es wirklich super gut
und
macht.
Und das war noch in Hamburg, ne?
Es war in Hamburg, ja, sehr gut, eine Stunde, genau. Da bei Itzehoe in der Nähe.
Ja.
Genau, also ein bisschen. Ist das dann nördlicher von Hamburg?
Ja.
Und es gab, aber ja, hat mir gut geschmeckt.
Ja, das Problem bei Grünkohl ist eigentlich, dass man den erst essen soll, wenn es gefrost, also wenn der erste Frost draußen war.
Genau, der erste Frost.
Genau, ja. Und es ist halt die Frage von, wann der Grünkohl ist, aber ich bin mir sicher, das ist ja, also Hamburg ist, es zählt ja nicht offiziell jetzt noch, ja doch, ist schon Norddeutschland, Westnorddeutschland, das ist okay, sie wird es safe gut gemacht haben.
Ja, die hat es wirklich gut gemacht. Es war cool. Also ich mochte das. Es wird jetzt nicht für ewig meine Leibspeise sein, aber ich fand cool, dass es auch in Deutschland einfach so verschiedene Leibspeisen gibt, ne? Dass einfach der ganze Norden Grünkohl ist und dann was
ja, das ist
du,
wie Weißwurst im Süddeutschland, was du halt im Norden überhaupt nicht bekommst, aber ich stehe halt trotzdem drauf. Und dann gucke ich immer, wenn ich an irgendeinem Flughafen bin, also wirklich bei mir ist so Standard am Flughafen München, es war Weißwurst-Frühstück.
Ja, ist auch geil. Was ist so auf der Deutschlandkarte ein Essen, was du gar nicht verstehst? Also wo es einen riesen Hype einfach in dieser Region gibt, aber du sagst, ich habe jetzt schon so viel probiert, aber das schmeckt einfach nicht, Leute.
Was auch einfach auch typisch deutsch sein sollte, meinst du? Also wenn ich jetzt Crepe sage zum Beispiel, okay, für Deutschland, fällt mir nichts ein tatsächlich.
Magst du Maultaschen? Weil das ist was
ja,
ich nicht verstehe.
Ja, richtig geil. Weil Maultaschen, habe ich jetzt auch wieder durch Lukas, weil der kommt aus der Ecke, nochmal wieder neu für mich entdeckt, weil du Maultaschen ja nicht nur als Form einer Maultasche servieren kannst, sondern du kannst die halt auch so klein schneiden in so Ringe.
Ja, und anrösten.
Und anbraten und so. Ich finde es übel geil, vor allem, weil es so schnell geht. Weil du ja mittlerweile im Supermarkt schon fertige Maultaschen echt ganz gut bekommst, die dann auch so vakuumiert sind und so. Und ich finde es mega, da so Gerichte drumherum zu bauen.
Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Als ich da bei diesem Syrer war, die ja wirklich immer so ganz fein abgeschmeckte Sachen haben. Weißt du, dann ist dann so, wenn so Nuancen gesetzt mit so Granatapfelkernen oder auf über dem Lamm ist so eine unglaublich geile Minzsoße. Also die, genauso wie bei der israelischen Küche auch, ich liebe die, weil die einfach immer, da weißt du, da nimmst du eine Gabel und dann merkst du wieder, ach krass, das ist dann auch noch da drin. Und wie ungesund und wie einfach auch die deutsche Küche ist.
Voll.
Also da ist
die
Standarddeutsche
Küche,
muss man dazu sagen.
Ja, also da, die klassische
genau,
Hausmannskost.
Genau, die traditionelle einfach.
Genau. Da ist auch ja fast kein Gemüse enthalten in der deutschen Küche. Und wenn da mal Gemüse enthalten ist, dann ist es so Kaisergemüse mit 5 Kilo Butter dran. So, das war's.
Genau.
Oder so Bohnen-Speckmantel oder so. Was geil ist, muss ich sagen.
Genau. Aber da hast du so eine ganze Gabel im Mund einfach und du weißt ja, der kommt jetzt nicht mehr. Also ja. Das ist es halt.
Ja.
Währenddessen nur bei so orientalischen Gerichten oder ich mag auch die französische Küche super gerne. Da entdeckst du einfach immer wieder mal auf der Zunge, so im Mund was Neues, was du eigentlich nicht dachtest, dass da drin ist, so abgeschmeckte Nuancen. Währenddessen, wenn du halt so eine Gabel
so
Kartoffelbrei im Mund
hast, das bleibt halt eine Haxe.
Da kommt halt nicht mehr. Ja, genau, ja. So, da wirst du jetzt nicht mehr abschmecken.
Ich liebe eigentlich so Restaurants, die deutsche, also klassisch deutsche Hausmannskost so ein bisschen neu interpretieren, weil das wiederum finde ich dann oft spannend. Man kennt diese Klassiker und ich finde auch deutsche Gerichte, also deutsche Küche, außer so Leberkäse und so, ich finde es echt geil. Aber ich könnte das einfach nicht mein Leben lang essen, während ich mir schon vorstellen kann, dass ich italienische Küche oder meinetwegen auch israelische Küche schon irgendwie jeden Tag auf eine andere Art und Weise essen könnte. Mhm. Und wenn sie das dann irgendwie so ein bisschen neu und fancy machen, dann finde ich es oftmals auch ganz lecker. Aber das stimmt schon, du hast auch ein Problem, gerade jetzt zum Beispiel Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, mach mal eine deutsche Hausmannskost vegan, das wird schon eine Herausforderung, wenn du das in vielen anderen Ländern einfacher hinbringst. Ich mag zum Beispiel auch die türkische Küche unfassbar gerne, also die Gewürze auch, die nutzen und hier so eingewickeltes Blätterzeugs, Weinblätter und den ganzen Hirse-Couscous sowieso gedöns, also auch ziemlich nice. Julian, wir sind schon wieder, wird hier schon wieder eine Länge unserer Hauptfolge, das ist lustig, weil heute... Ich hatte nicht auf dem Zettel, dass heute Montag ist. Irgendwie hatte ich durch dieses Silvester-Ding das Gefühl, heute sei Dienstag, weil ich dachte, gestern sei Montag gewesen durchs neue Jahr und dachte, wir nehmen nämlich heute die Hauptfolge auf und der Wochenkickstart wäre ausgefallen. Und dann ist mir eben gerade erst aufgefallen, als wir aufgenommen haben, ach, das ist ja ein Wochenkickstart, dementsprechend jetzt fast schon eine Zwischenlänge zwischen Wochenkickstart und ganzer Folge. Ja. Aber es ist doch schön, dass wir uns so viel zu erzählen haben.
Und auch wir geben, ich habe noch gar nicht von meinem Silvester eigentlich erzählt, ich war ja in der Elbphilharmonie im Konzert und dann auch in der Elbphilharmonie im, aber das ist völlig egal, Jona,
ich habe bei dir bei Insta Silvester auf jeden Fall gesehen, dass du das Silvesterfeuerwerk sozusagen aus deinem Hotelzimmer hoch oben über der Stadt mit Sophie gesehen hast auf dem Balkon und ich muss sagen, da war ich neidisch, das fand ich sehr schön.
Das war nicht der Balkon, das war quasi im Hotelzimmer. Das ist einfach nur so eine riesen Glasfront.
Ach so, genau. Ja gut, okay, aber die hattet ihr offen und dann war es wie so ein Balkon so mäßig. Standet ihr ja da dran.
Genau,
das war euer Hotelzimmer.
Eine Glasfront davor, aber genau. Ja. Ja. Aber das ist es auch, ich wünsche euch allen ein richtig gutes, machen jetzt nicht so einen Quatsch mit Jahresvorsätze und bla bla bla. Kann eh keiner einhalten. Ich habe ja erzählt, ich habe im letzten Jahr versucht, irgendwie auf Weizen und Zucker zu verzichten. Dann hat Putin die Ukraine überfallen und dachte, jetzt ist auch schon egal. Komm, ja, mit dem
Aber
Kuchen.
Ich zitiere hier gerne kurz einen Teil der Familie an Weihnachten. So ein großes Problem ist Putin jetzt auch nicht, oder wie war das noch?
Wer hat das gesagt?
Ja, jemand.
Bei dir?
Jemand.
Ja. Oh Gott.
Es sei ja nicht alles falsch, was er macht oder so.
Wir hören uns eh wieder morgen oder übermorgen. Das heißt, dann lass uns hier mal einen Cut machen.
Genau.
Das sind wir nicht so viel Zeit. Wir wollten eine lange Folge machen, damit der gut in die Woche startet, ins neue Jahr. Wie nennen wir die Folge?
Na, irgendwas mit, was haben wir gesagt? Knackig im Dönermannhaus. Sowas hast du doch eben vorhin gesagt.
Kernig hast du auch noch kernig. Gesagt. Knackig und kernig.
Knackig und kernig in der Dönerbude oder so. Ja, gut. Sagt, dass es uns gibt. Schön, dass ihr dabei wart. Auf ein neues Jahr. Wir freuen uns ganz arg, dass ihr weiterhin zuhört. Gebt uns gerne 5 Sterne. Und dann hören wir uns am Donnerstag in alter Frische und voller Länge. Bis bald.
Tschüss.
Diana und der Julian.
Tschüss.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.